Ja, wenn man heute, wenn man fremd ist und sich begegnet, sich kennenlernt, dann will man ja zuerst mal ein bisschen wissen, wer steht denn mir gegenüber? Wie heißen Sie? Es war so die ersten Fragen. Ja, woher kommen Sie? Was arbeiten Sie? Das sind alles interessante Parameter, die man doch mal, um jemanden kennenzulernen, die ganz wichtig sind. Vielleicht welchen Familienstand haben Sie, Beruf, Nationalität, geografische Herkunft, ja, oder was alles so interessant sein könnte, Geburtsort, ja, oder wie auch immer, ja. Gut, man sagt nicht immer gleich alles, aber ja. Aber wie ist es, wenn man sich begegnet? Muss man vorsichtig sein, dass man nicht gleich irgendwie in dem Klischee abfällt. Ach, der ist von da und da, ah, da weiß ich schon Bescheid. Und der denkt so und ja, dann weiß ich schon Bescheid. Und manches ist ja vielleicht auch ein bisschen sehr klischeehaft. Ja. Aber für uns Christen ist es auch wichtig, oder ist es, für mich ist es immer eine sehr interessante Frage, wenn ich jemanden kenne, der auch sagt, er ist Christ, der aus welchem gemeindlichen Hintergrund kommt er. Ja, das sind doch interessante Informationen, ja, dann kann man doch so da schon so ein bisschen wissen. Ja. Als wir als Familie Strickert jetzt hier vor 8 Jahren hier nach Altgolzen gezogen sind, da war es schon interessant, ja, eine neue Familie da hier oder hier im Dorf hier in Altgolzen. Ja. Da waren manche schon sehr neugierig, was machen die jetzt hier? Aber wir hörten dann von ein paar Leuten, oder das sagte jemand damals, ach, aber da, wo kleine Kinder sind, da kann man den Personen trauen. Ja. Also schien mir vertrauenswürdig zu sein. Ja, manche haben dann gefragt, ja, was macht er hier im Missionswerk oder so? Und dann gab es manche, die sagen, ach, Missionswerk, ach, sowas wie Josua. Sag ich, naja, sowas Ähnliches, wir sind auch Missionswerk. Ja. Das ist ja schon hier in der Gegend bekannt. Oder ein anderer Nachbar sagte, ah, so CVJM, ja, also, ja, so evangelikal, ja. Ach, seid ihr Kirche, ja, wir sind evangelisch, so, ja. In unserer Straße, da war sogar eine Frau oder eine Familie, die wusste, ach, Brüdergemeinde, ja, das kennen wir. Wir waren vor vielen Jahren früher mal mit einer Familie aus einer Brüdergemeinde in Sachsen im Urlaub. Ja. Da hatten wir schon mal diesen Begriff gehört oder so, ja, oder diese Art Gemeinde. Ja. Also da merken wir werden gleich so überlegt, ja, woher, was sind der Hintergrund? Die Leute versuchen sich ein Bild zu machen und das ist ja auch völlig legitim. Ja, und deswegen wollen wir ja jetzt auch mit dieser Flyer-Aktion, die wir in die Kalender reinstecken, auch so ein bisschen uns vorstellen. Ja. Dass die Leute wissen, wer ist denn jetzt hier dieses Treffpunkt Hoffnung Golzen? Was sind das für Leute? Ja? Und so haben wir auch gemerkt, wir müssen auch einmal so ein Glaubensbekenntnis bei uns veröffentlichen. Ja? Wir haben von der Gemeindemission haben wir ein Glaubensbekenntnis, aber jetzt so, dass wir als Gemeinde sagen, okay, wir finden, das sind so unsere wichtigen Punkte, die wir wesentlich finden, die unseren Glauben beschreibt. Ja. Meine, wir haben zwar schon gesagt, unser Anliegen, unsere Grundlage ist das Wort Gottes. Ja. Aber da gibt es ja doch manchmal Sachen, wie versteht man das so oder so? Und dann hilft das, das vielleicht so einen Faden zu geben. So verstehen wir das Wort Gottes und danach wollen wir leben. Ja. Ja, heute soll es aber jetzt darum gehen, wer ist jetzt Jesus? Wir haben ja Adventzeit. Warten, ja, das vor 2000 Jahren die Adventzeit war ein Warten auf den Messias. Wer ist das oder von dem wir jetzt Weihnachten den Geburtstag feiern? Wer ist diese Person? Jetzt das andere, wir persönlich sind ja relativ unwichtig, ja. Aber wer ist jetzt Jesus? Woher kommt Jesus? Und Das ist doch die entscheidende Frage. Ja, viele haben schon was von Jesus gehört. Er ist ein guter Mensch, ein guter Politiker oder was auch alle möglichen sagen über Jesus, ja. Aber die Frage, wer diese Person ist und woher er kommt, hat doch eine ganz besondere Bedeutung für das, was diese Person uns zu sagen hat. Die Herkunft ist ja nicht unwesentlich. Ja. Ja, heute möchte ich uns deswegen vorstellen über das, was die Bibel schreibt über Jesus, über seine irdische Geburt, wie die angekündigt wurde. Wir haben schon bereits, hatte Martin schon in Matthäus 1 seinen Stammbaum vorgelesen. Ja. Aber was ist seine Identität? Und zu Lebzeiten, als Jesus gewandelt war, also als Jesus gepredigt hatte hier auf Erden in Israel, was war da die allerwichtigste Frage von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten und von den Leuten? Wer bist du? Bist du der Messias, auf den wir warten? Oder redest du von dir selber in eigener Autorität? Bist einfach ein Spinner, der einfach hier so auftritt und sagt, ja, er wäre der Größte. Ja? Wer bist du? Ja? Und genau das erfahren wir hier im Matthäusevangelium. Ja? Wer ist diese Person, die in der Krippe liegt an Weihnachten? Matthäus 1, da sehen wir, sind aufgegliedert in einen Abschnitt von drei Personengruppen. Ja, oder, und zwar zum ersten von Abraham. Es beginnt mit Abraham und endet dann bis zum König David. Es sind 14 Glieder. Also könnt ihr bis nächste Woche auswendig lernen. Ja. Nein, das braucht ihr nicht. Aber hier sind sie alle aufgeschrieben. Ne? Dann geht eine zweite Reihe, und zwar, dann geht es dann von David mit Bathseba, ja. Dann über Salomo bis zu Josia. Die Könige Judas hier. Die sind uns vielleicht noch ein Begriff, wenn wir mal schon mal das Buch der Könige gelesen haben. Salomo, Rehab, Abija, Asa, Josaphat, Joram, Josia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon und dann Josia. Es ja. waren auch 14 Könige. Und dann, unter Manasse war ja die Wegführung von. Ja. Also wir sehen hier ab David war ja der erste König oder beziehungsweise der gewählte König dann nach dem Saul. Und von David hieß es, daraus soll der König kommen. Ja? Und das waren alles Könige und hier bis Josia und da war dann die Wegführung nach Babylon. Da gab es dann keine weiteren Könige mehr in Juda, ja, die auf dem Thron saßen. Ne? Aber wie gesagt, es geht weiter. Hier sieht man weiter die Personen. Die sind alle noch sehr unbekannt, ja, oder die kennen wir kaum, nur hier vom oder weniger vom Namen, ja. Joachim, Shechaltiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Aser, Zadok, Achim, Eliud, Eliezer, Matan, Jakob und dann der Josef, der Mann der Maria. Ist euch hier aufgefallen, da heißt es in Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also hier sehen wir, Josef zeugte nicht Christus. Er war der Stiefvater. Diese Linie hier in Matthäus Evangelium zeigt hier die Legitimierung, aber dass Christus trotzdem oder der König ist. Es gibt noch ein großes Problem, nämlich und zwar in Jeremia 22, Vers 30, da heißt es von diesem Jochajachin, da heißt es von diesem König, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als einen, der ohne Kinder ist, einen Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt, denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron David sitze und in Juda herrsche. Die Nachkommen von diesem Jochajachin waren eigentlich verflucht. Verflucht. Die waren, keiner sollte mehr diesen Thron Davids sehen. Aber trotzdem sollte der Messias aus dem Thron Davids kommen. Wie war das möglich? Ja? Wir sehen hier in dieser Stammbaum Matthäus Evangelium geht über den Stiefvater von Jesus, über Josef. Es gibt noch einen zweiten Stammbaum, einen weiteren Stammbaum. Ja. Manche sagten, was ist das für diese unterschiedlichen Stammbäume, wie geht das? Aber jeder von uns hat zwei verschiedene Stammbäume. Einer mütterlicherseits und einer väterlicherseits. Ja. Und so sehen wir im Lukas-Evangelium den Stammbaum der Maria. Und hier sehen wir in Lukas Evangelium Kapitel 3, da sehen wir in Vers 23 und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Also er wurde gehalten, aber er war nicht der Sohn Josefs. Ja. Der war ein Sohn Elis. Ja. Ja. Und wenn man weiter verfolgt, geht das hier auf über die Eltern oder dann über Maria. Ja? Und das sind die Namen, die hier auftreten. Ja? Also hier sehen wir beim Stammbaum von im Matthäus-Evangelium geht es in die umgekehrte Richtung. Von Abraham bis Josef. Und hier geht es über Maria bis Adam, bis der war Gottes. Ja. Da geht es nämlich in eine andere Richtung. Da heißt es in Vers 38 in Lukas 3, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Also, da geht es auf Gott zurück, ja. Hier sehen wir im Lukas-Evangelium den Stammbaum über die Maria. Hier sehen wir die fleischliche Linie. Und die menschliche Abstammung von Jesus. Ja. Also hier können wir vielleicht nochmal sehen, um das gegenüberzustellen. Also Matthäus-Evangelium geht über Josef und Lukas über Maria. Im Matthäus-Evangelium geht es ab Abraham über den Sohn, über Davids Sohn Salomo und im Lukas-Evangelium ab Adam über Davids Sohn Nathan. Also so sehen wir im Matthäus-Evangelium die königliche Linie Jesus, die ging hier über den Vater, was ihn legitimierte, König zu sein, eigentlich hier. Ja? Und im Lukas-Evangelium sehen wir die menschliche Linie Jesus. Jesus kam für alle als Retter. Ja? Und es gibt noch einen weiteren Stammbaum. Kennt ihr den auch? Jetzt überlegt er, die Bibelkenner. Ja? Wo steht der dritte Stammbaum? Johannes 1, Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Johannesevangelium wird die Göttlichkeit von Jesus dargelegt. Jesus ist Gott. Hier sehen wir, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das ist der geistliche Stammbaum. Ja? Hier heißt es das ewige Wort. Also im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So beginnt das Johannesevangelium. Johannes spricht nicht von Bethlehem, von der Krippe, von dem kleinen Kind, das zur Welt kam. Nein, er spricht hier nur von dem Wort. Von dem Logos. Als Johannes diese Worte für den Anfang des Evangeliums wählte, hatte er sicherlich den hebräischen Hintergrund dieses Wortes im Kopf. Dieser hebräische Hintergrund sah hierin den Ursprung alles Seins, den universalen Geist. Er sah hierin den ewigen Gott. Durch Gottes Wort wurde alles erschaffen. Ja, Gottes Wort erhält alles und bestimmt das Geschehen. Das ist der Ursprung. Alles kommt von Gott. Dieses Wort ist fehlerfrei und allumfassend. Das Wort Gottes wohnt in Gott und Gott ist Gott. Ja, und Gott ist Gott, ja. Also, man kann nicht Gott von dem Wort Gottes trennen. Ja, wenn ich zweifle an der Richtigkeit des Wortes Gottes, dann zweifle ich an Gott. Ja. Das passt nicht, ja. Gottes Wort kommt von Gott und deswegen gehört das zusammen. Ja, und so sehen wir, die Propheten, die von dem Messias geredet hatten, die hatten nur bruchstückhaft den Messias angekündigt. Die hatten noch nicht so dieses komplette Bild. Die hatten ein Stück weit Gottes Größe und Gottes Allmacht und Gottes Liebe im Alten Testament gesehen und erkannt. Aber genau wie Gott ist, war dann erst eigentlich so richtig deutlich sichtbar, als er leibhaftig hier in seinem Menschsein hier auf Erden wandelte. Er ist die Erfüllung des Wortes Gottes. Wir verstehen die Handlung Gottes nicht, weil sein Denken unserem Denken weit überlegen ist. Ja, wenn wir etwas nicht verstehen, dann liegt das nicht an Gottes Handeln, dass Gottes Handeln fehlerhaft sei, sondern bei unserem begrenzten Verstand und die Möglichkeiten, die wir haben, dieses richtig einzuordnen. Aber trotz all dieser Schwierigkeiten wollte sich Gott den Menschen noch mehr offenbaren, als er das bis dahin gemacht hat. Gott hatte sich auch vor seiner Menschwerdung vielen Menschen geoffenbart. Dem Noah, dem Abraham, Mose, Jakob, Jesaja, Hesekiel, Daniel und wenn wir noch alles hier aufzählen können. Ja. Aber sie konnten ihn noch nicht sehen, wie er war. Erst als er Mensch wurde, ist es ganz deutlich geworden. So wurde das ewige Wort, wurde Fleisch. Ja, hier die Grafik kennen wir vielleicht. Da sehen wir diese Dreieinigkeit Gottes. Das ist so ein theologischer Begriff, der nicht in der Bibel vorkommt, aber versucht darzustellen, was es bedeutet, dass wir an einen Gott glauben, der sich aber auf drei verschiedenen Personen, in drei verschiedenen Personen zeigt. Ja. Gott ist der Vater, dann Gott ist der Sohn und der Heilige Geist. Ja. Wir haben uns jetzt das hier betrachtet, ja, im Johannesevangelium. Da wird das ganz deutlich, dass der Sohn Gott ist. Ja. Ja. Aber der Sohn ist nicht der Vater. Aber der Vater ist Gott und der Sohn ist Gott. Ja. Schwierig. Aber Gott offenbart sich eben in diesen drei Personen. Und die sagen uns etwas aus, was wir wissen müssen über den allmächtigen Gott. Ja. Ja. Hier nochmal die drei Stammbäume im Vergleich. Ja. Die ersten zwei haben wir schon gesehen. Ja. Und hier Johannes 1, Gott stellt sich vor, hier ist die göttliche Linie. Gott ist der wahre Gott. Gott verändert sich nicht in seiner Identität, sondern in seiner Erscheinungsform. Als Mensch war äußerlich, sah wie, so zum anderen wie ein Mensch aus. Ja? Ja. Aber als Gott sieht er anders aus. Ja? Können wir nicht ihn beschreiben als Gott, den Vater. Ja? Oder können wir ihn uns nicht richtig vorstellen. Ja? Also, was eigentlich auch so deutlich wird, viele Menschen wollen Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott ist hier auf diese Erde gekommen. Er hat den menschlichen Körper benutzt, damit wir ihm begegnen können. Er hat den benutzt, um uns zu erlösen. Ihr kennt also diesen Vergleich mit dem Ameisenvolk. Ronny hatte mal so eine bildhafte Tafelpredigt jetzt im Sommer bei uns gehalten. Da ist ein Ameisenvolk und da soll eine Straße gebaut werden, aber wie erklärst du bitte den Ameisen, dass sie da ihr Ameisenbau, ihr Ameisenhaufen woanders bauen müssen, weil dann hier asphaltiert wird. Da setzt du die Ameisen weg, dann laufen die wieder zurück. Ja? Das ist schwierig. Ja? Also, schon mal probiert. Aber letztendlich musst du zur Ameise werden, damit du die Ameisesprache sprechen kannst und dann die Königin überzeugen kannst, dass sie woanders hingehen muss. Ja? So ähnlich müssen wir es vorstellen. Gott ist so klein geworden, wie wir Menschen, um uns den Weg zu zeigen vor der Vernichtung. Er guckt von außen drauf. Von uns, für uns Menschen ist das klar, wenn da die Straße gebaut wird, dann gibt es keine Chance. Dieser Ameisenhaufen ist weg, wenn der Bulldozer kommt. Aber die Ameisen wissen das nicht. Die haben dafür kein Verständnis. Die können sich das nicht vorstellen, was ein Bulldozer ist. Ja. Ja, wir sehen bei Jesus, dass er die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater ist. Er ist der eingeborene Sohn Gottes und trägt die Herrlichkeit seines Vaters. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Vaters. Als eingeboren vom Vater. Oder hier, ja, 1. Johannes 1, Vers 4. Auch vom selben, ja, auch von dem Johannes geschrieben, aber in dem Johannesbrief, da heißt es, was vom Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also dieser Jünger Johannes sagt hier, ja, wir haben betastet, wir haben den Messias in die Hand genommen, wir haben ihn umarmt, wir haben ihn geküsst oder ja. So nah war dieser Johannes diesem Jesus. Ja, ja er hatte, Johannes hatte gesehen, wie Jesus, welche Gefühle und Bedürfnisse er hatte. Ja. Er hatte die Sprache seiner Mitmenschen gesprochen. Er feierte mit ihnen, ja, das Passafest oder eine Hochzeit, aber er trauerte auch als bei Beerdigungen, ja. Ja. Und verbrachte wunderbare Wunder, ja. Aber er blieb auch der ewige Gott, obwohl er in der menschlichen Hülle war. Er zeigte seine Allmacht und seine göttliche Natur, die die Menschen immer wieder zum Erstaunen versetzte. Ja, jedoch ist das Wichtigste, er offenbarte den Willen Gottes. Ja. Und deswegen merkt er, wie wichtig diese Frage: Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Was ist sein Ursprung? Ja. Das fleischgewordene Wort Gottes, er ist der inkarnierte Gott, ja, eine fleischgewordene Gott, ja, Inkarnation, schwieriges Wort, ja. Ja, die Herrlichkeit des Sohnes hat er vom Vater, ja. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir habe, hatte, ehe der Welt war. Also das sagte Jesus in dem hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 zu seinem Vater. Oder in Vers 22 Johannes 17, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien gleich, wie wir eins sind. Seine Herrlichkeit, in was war sie ersichtlich? Das einzigartige Wesen. Er blieb sündlos. Das war dem Menschen unmöglich. Er tat Zeichen und Wunder. Ja, er war ja Gott. Er hat ja die physikalischen, biologischen Gesetze geschaffen. Dann kann er doch mal auch die Sachen mal anders machen, ne? Er ist hier der Schöpfer, ist doch überhaupt kein Problem. Dann sehen wir die Verherrlichung von ihm auch in dieser Begebenheit an der Verklärung am Berg. Da war auch dieser Johannes dabei, ja? Der schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja? Also er sah auch den verherrlichten Jesus Christus. Ja? Und dann sehen wir die Verherrlichung dann nach seiner Auferstehung. Tod und seine Auferstehung, wie er dann lebendig seinen Jüngern wieder erschien, in dem Auferstehungsleib. Ja, all das zeigt, dass er wahrer Gott ist. Ja, und er ist voller Gnade und Wahrheit. Das zeigt seinen Charakter, seine Eigenschaft. Ja. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist die Gnade. Das, welch eine wunderbare Größe, großer Herr Jesus, das ist er. Er gibt die Gnade, ja. Ja, er ist die Barmherzigkeit. Die Gnade entspringt aus seiner Liebe zu den Menschen. Ja. Die Menschen können selbst den Weg nicht finden, in den Himmel zu kommen. Aber er hat den Schlüssel vom Gefängnis. Aber es ist nicht so, dass Jesus sagt, ach, das, was du getan hast, deinen Nachbarn umzubringen, das ist halb so wild. Komm dann mal wieder raus und ist alles in Ordnung. Wäre das Gnade? Das wäre Ungerechtigkeit. Wenn jemand umgebracht hat, dann ist er der Strafe schuldig. Und wenn der im Gefängnis dann noch so viel Geld geben würde, der Gefangene, ich gebe dir 100.000 Euro oder 1 Million und dann komme ich wieder frei. Aber wäre das gerecht, ihn da rauszuentlassen, wenn er das Geld hätte? Nein, das wäre auch falsch, denn er kann es nicht wieder gut machen, was er getan hat. Derjenige kommt nicht mehr zurück. Und deswegen musste ja Jesus ans Kreuz gehen. Er hat die Strafe bezahlt. Ja? Deswegen, wir können nicht mit unserer Leistung noch so viel Geld spenden einer christlichen Organisation. Ist ja, mag ja nicht verkehrt sein, dass man mal Geld spendet. Ja? Aber dadurch wird man nicht gerettet. Man kann es sich nicht erkaufen, um erlöst zu sein. Ne? Sondern nur, indem ich an Jesus glaube, als seine Erlösung, dass er für mich gestorben ist. Und das ist, deswegen werden wir jetzt auch noch gleich das Abendmahl miteinander feiern, wo wir darauf uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus ist der Gesandte Gottes. Das können wir sehen, ja. Und hier sehen wir noch zum Schluss hier die Zusammenfassung. Jesus ist der Sohn Davids, 2. Samuel 17, Vers 16, er kommt von David. Jesus ist der Sohn Abrahams, 1. Mose 12, Vers 3, ja. Die Frage ist, ist Jesus dein König? Und die andere Frage, ist Jesus dein Retter? Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Abrahams und Jesus ist der Sohn Davids. Und hier sehen wir nochmal die Übersicht über die Evangelien. Im Matthäus-Evangelium wird Jesus als der wahre König dargestellt. Und demgegenüber im Markus-Evangelium der wahre Knecht. Passt das zusammen? König und Knecht? Ja, aber Jesus hat für uns gelitten. Ne? Und Jesus ist wahrer Gott, Johannes-Evangelium. Und Jesus ist genauso wahrer Mensch, im Lukas-Evangelium. Für uns Dinge, die wir vielleicht schlecht zusammenkriegen. Aber ich hoffe, dass es jetzt deutlich wird, dass Jesus wirklich diese Person ist. Und deswegen macht auch Weihnachten Sinn. Nur deswegen. Ja? Und so wünsche ich uns, dass wir wirklich das mitnehmen in dieser Weihnachtszeit. Gott hat Jesus in die Welt gesandt und umgekehrt sendet jetzt Jesus uns in die Welt. Wir, die wir hier noch leben, an jeder an seinem Ort, wir sind die Boten Gottes, um auf diesen Jesus hinzuweisen. Das ist Weihnachten. Und so wünsche ich uns, dass wir diese Botschaft auch mit uns nehmen, die noch in der Adventszeit und andere Menschen davon erfahren. Ja, es gibt die Erlösung. Jesus, der Retter, ist gekommen. Amen.